Und so vergeht ein unterhaltsamer, ungewöhnlicher Weihnachtsabend, der in fröhlicher Manier die Weihnachtsbotschaft verkündet. Wir gehören alle zusammen. Offenheit und Toleranz lässt uns näher rücken und öffnet uns die Augen füreinander. Und Gisela? Ja, die kommt auf jeden Fall Ostern wieder vorbei.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen Jahresendgeistern. So heißt die neue Freigeistern-Folge, weil es die letzte ist in diesem fast vergangenen Jahr. Das Jahresende steht vor der Tür, Jahresendgeistern also der Schritt zum Endgeistern. Geistern mit T ist klein und das passt zu diesem fast vergangenen 2024. Man konnte und kann nur entgeistert sein, ob dessen, was passiert ist und was passiert in der Welt und hierzulande. Dass uns alle das alles an Grenzen geführt hat, wissen wir. Wir haben es erfahren, doch wohin soll es führen? Geschichten, Bilder, Bücher halten dem Entgeistern etwas entgegen. Statt Entgeisterung setzen sie zum Beispiel auf Begeisterung, auf Geistreichtum. Außerdem schwingt mit, dass die Entgeisterung endlich ist, dass sie irgendwann ein Ende hat, haben darf. Dass die Menschen zur Vernunft kommen, dass die Welt zur Ruhe kommt und zwar nicht zur Ruhe vor dem Sturm, sondern zur Ruhe des Innehaltens, des Maßhaltens, der Verantwortung, des Wissens um und des Wollens von Zukunft. Dabei sind Bilder, Sprache, Worte, Farben, Formen, Fantasie, kurz Bücher, Anker und Fluglotsen. Sie sind Zauber und Heilmittel, sie sind Sicherheitsgurte und Kreativitätsschleudern, auf das wir alle höher und tiefer lesen und leben können. Geschichten, ausgedachte und wahre Geschichten verbinden, was unvereinbar scheint, diese ganzen unterschiedlichen Meinungen, die da in die Welt geplärrt werden, die Überzeugungen, die so unversöhnlich erscheinen. Bücher erzählen, sie machen sichtbar, sie fügen zusammen, sie lassen Zeit. Sie verbinden Schicksale und die Menschen, die dahinter stehen, und sie unterhalten und machen hoffentlich einfach Spaß. Sie schlagen in Bann. Wie das geht, hat auch und ganz besonders die letzte Folge kältefrei vorgemacht. Und ich möchte allen, die dabei waren, nochmal von ganzem Herzen danken. Eure Buchauswahl, eure Gedanken und Gedankenspiele, eure Interpretationen, eure Einfälle, eure Stimmen, euer Gesang war einfach phänomenal. Es war und bleibt ein Fest, ein Bücherfest, ein Trommelwirbel, ein Ereignis mit mehr als 20 Buchtipps von 20 Freigeistern-HörerInnen für alle Freigeistern-HörerInnen. Es war und bleibt schiere Herzerwärmung, voller Leben, voller Glücksmomente, voller Glück, trotz allem oder eben mit allem. Inzwischen sind zwei weitere Wochen vergangen, ach was, verflogen. Wir biegen in die Zielgerade des Advents ein. Bald brennen 4 Kerzen und ich weiß ja nicht, wie es euch gerade geht. Habt ihr die freien, die Fest- und Feiertage im Griff? Wisst ihr, was es zu essen geben wird? Ist alles halbwegs vorbereitet? Habt ihr die Geschenke für eure Liebsten beisammen? Falls nicht, bekommt ihr in dieser 96. Freigeistern-Folge Jahresendgeistern nochmal einen Buchtippreigen, eine Wunderkiste oder so kurz vor Weihnachten einen Nikolaus-Jutesack ohne Rute, wie sich das für ein Lesen und Lesen lassen vor einem vierten Advent gehört. Denn ich finde, Bücher sind die besten Geschenke, auch wenn sich die Regale vielleicht schon biegen. Mich hat außerdem noch ein Buchtipp erreicht, der eigentlich für Kälte freigedacht war. Jakob Springfeld, Student, Autor, Aktivist und mein Gast bei der 92. Folge Dunkelgeistern, derzeit außerdem fast ständig auf Lesereise mit seinem Buch Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts, hat seinen Buchtipp noch hinterhergeschickt. Den sollt ihr natürlich unbedingt zu hören bekommen. Weil er ein Sachbuch ausgesucht hat, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden beziehungsweise vorher alle anderen Buchtipps genießen. Dass Jakob nun doch noch dabei ist bei diesem Bücherbegegnungsjahresrückblick, bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank, lieber Jakob. Und schließlich möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Gelegenheit dieser letzten Folge im Jahr 2024, dieser Jahresendgeistern-Folge, euch auf Bücher aufmerksam zu machen, die unbedingt zu Freigeistern gehören, die aber bislang noch nicht vorgekommen sind. Ich war selbst ganz überrascht, wie viele das waren, vor allen Dingen Kinderbücher, und natürlich sind auch im neuen Lesen und Lesen lassen Neuentdeckungen dabei. Darum einmal mehr Füße hochlegen, Kerzen anzünden, Lebkuchen knuspern, ein Heißgetränk dazu und los geht's. In der Freigeistern-Folge Kältefrei. Vor zwei Wochen also hat Kathleen Hildebrandt, Redakteurin im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und dort verantwortlich für die Kinder- und Jugendliteratur, den Buchtipp-Reigen eröffnet. Unter anderem erzählte sie, dass sie und ich über Neuerscheinungen sprechen, über Neuentdeckungen, und das stimmt. Ohne sie, ohne Kathleen, wäre ich nicht auf das Bilderbuch gekommen, in das ich mich jetzt sozusagen schockverliebt habe. Denn so etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht habe ich es überhaupt noch nie gesehen. So etwas wie Sailor und Pekka erledigen was in der Stadt von Joachim Nordström, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, erschienen im mir übrigens auch unbekannten Peridot-Verlag für Kinder ab 4 Jahren. Und bitte, so viel sei vorweg gesagt, für alle. Auf dem Cover ein gerupfter Baum, irgendwas mit Nadeln und Zapfen, dahinter ein Weg, dahinter ein Mäuerchen, dahinter ein blauer Balken, ah, das ist das Meer. Dahinter der Horizont, der Himmel, licht und hell in der gleichen Farbigkeit wie der Weg. Auf der Promenade flanieren die Hauptfiguren. Ein Herr, Sailor heißt er übrigens, oben ohne, dafür mit Hosenträgern und Brusthaar, und sein Hund Pekka, eine, nun ja, Promenadenmischung, irgendwas Pudeliges in meerblauem Pullover mit Ärmeln und, wie heißt das dann, nennen wir es Beineln. Die vertikalen Blickachsen, die Baumstämme und die horizontalen, der Weg, das Mäuerchen, das Meer, der Horizont, ergeben strengste Symmetrie und also Klarheit. Auch die Farbigkeit ist klar verteilt, mithin harmonisch und schön. Die Figuren vor dieser Kulisse sind denkbar spielerisch hinskizziert, so würden Kinder einen Mann, einen Matrosen und seinen Hund malen. Zusammen ergibt das veritable Kinderkunst, und zwar in beide Richtungen. Große Kunst für Kinder und eine Kunst, die von Kindern sein könnte. Was für ein Auftakt. Buch auf. Auf dem Vorsatz sehen wir eine Fotokollage, Häuser, die Skizze eines Hasen in aufrechtem Gang und mit sehr aufrechten, aufgestellten, aufgesperrten Ohren, eben wie gemacht für Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Die Geschichte ist einfach erzählt. Sie beginnt mit dem zeitlosesten und schönsten Geschichtenanfang. Eines Tages, heißt es da, also im Grunde, es war einmal. Eines Tages wacht Sailor auf und will sich anziehen. Da war sein Pullover weg. Er sucht ihn, er stellt sein Zimmer auf den Kopf und sich gleich mit, wenn er da so unter die Kommode späht. Auch sein Hund Pecker weiß nicht, wo der Pullover ist. Also fahren sie in die Stadt, um einen neuen Pullover zu kaufen. Und Pecker wollte sich ohnehin eine neue Frisur verpassen lassen. Problem erkannt, Problem gebannt, praktisch. Außerdem, Pecker liebt es, Auto zu fahren. Auf den ersten Blick ist das unspektakulär. Aber was für ein Spektakel macht Joachim Nordström daraus? Mir sagte der Name übrigens nichts. Ich musste erst mal googeln und habe gelernt, Joachim Nordström, 1963 in Stockholm geboren, ist ein schwedischer Künstler, der vor allem für seine lebendigen Collagen, aber auch für seine Zeichnungen, Gemälde und seine Arbeit als Illustrator bekannt ist. Also höchste Eisenbahn, dass er womöglich auch hierzulande bekannt wird und gefeiert wird. Doch wie geht die Geschichte weiter? Das Auto gibt den Geist auf. Sailor und Pecker müssen zu Fuß weiter. Der Vorteil, man sieht viel mehr und man trifft Leute. Stehen bleiben, ein bisschen plaudern. Da ist zum Beispiel die Nachbarin Frau Jackson. Sailor und Pecker treffen außerdem einen traurigen Clown. Dem wurde die Trompete geklaut, zumindest ist die Trompete weg. Joachim Nordström erzählt das in schneller Panelabfolge. Mit einmal mehr kindlichem, vor allem anarchischen und dabei immer wieder so unglaublich eleganten Strich. Die Dialoge dazu gehen so. Schau mal, da ist Frau Jackson. Guten Morgen, Frau Jackson. Hey Sailor, wohin deswegs? In die Stadt. Ich brauche einen neuen Pullover und Pecker will zum Friseur. Viel Glück, bis später. Auch das ist maximal unspektakulär und dabei maximal großartig. Es hat die Qualität von absurdem Theater. Ich musste an die Abenteuer von Onkel Tobi von Hans-Georg Lenzen, illustriert von Sigrid Fese-Hank, denken. Was heißt, ich musste, ich durfte daran denken. Auch Onkel Tobi ist einmal in die Stadt gefahren und hat dabei alle Einkäufe durcheinander gebracht. Kinder lieben das. Ich zumindest habe es geliebt und meine Kinder nach mir. Und ein Bilderbuch wie Sailor und Pecker erledigen was in der Stadt hätte mich glücklich gemacht. Es macht mich heute noch glücklich. Heute feiere ich außerdem die Kunst des reduzierten Erzählens und Zeichnens und zugleich der überbordenden Fantasie und ungebremsten Freiheit. Ich feiere diese ganzen Punktlandungen, die Perspektivwechsel, diesen eigenen, eigensinnigen, einfachen und dabei so wilden Strich. Ich feiere das Unbekümmerte, das sich selbst um nichts schert und damit unglaublich ansteckt und in einem Fort zum Lachen bringt. Ich feiere einen Strich, eine Farbigkeit, einen Ausdruck, die uns das Meer rauschen lassen hören, den Wind durch die Haare fahren lassen und zugegeben auch den Qualm des Autos riechen lassen. Ich feiere, wie spielerisch und kunstvoll Wirklichkeit und Wirklichkeiten im Kopf aufeinandertreffen und ineinander übergehen. Auf Doppelseiten mit Stadtansichten sind nicht nur ganz hinten rechts im Bild der hochzufriedene Sailor zu sehen. Endlich hat er einen neuen Pulli und Überraschung, ein Hemd hat er auch gleich noch gekauft. Wir sehen außerdem den mindestens so fidelen, frisch frisierten Pecker. Im Vordergrund oder im Zentrum des Bildes tummeln sich allerhand Tiere in Menschengewand. Herr Nilpferd spaziert von links nach rechts durchs Bild. Herr Gans schlendert gleichzeitig von rechts nach links. Ihre Wege werden sich gleich kreuzen. Und zwar jetzt. Frau Ente schaut uns an. Zwei Hasenkinder gehen aufeinander zu, während Herr Fuchs hinten links erstmal nur betrachtet. Herr Affe qualmt eine Zigarre. Er hat übrigens, womöglich, mit der verschwundenen Trompete zu tun. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Spur um Spur wird ausgelegt und meisterhaft aufgegriffen und weiterverfolgt. Die temporeichen Panels wechseln sich mit ruhigen Doppelseiten ab. Es geht treppauf, treppab und wieder treppauf, über Wege und auf Plätze, zurück nach Hause. Meine absolute Lieblingsszene ist, wie Sailor beschließt, er lässt sich jetzt tätowieren. Wie sich das für einen Matrosen gehört. Im Bilderbuch, Kinder, kann man das glauben? Endlich und wunderbar. Und natürlich blutet das und natürlich tut es ein bisschen weh und Sailor wird auf einmal ganz still und stumm. Und nein, er hat sich keinen Anker ausgesucht oder ein von Pfeilen durchbohrtes Herz. Was dann? Das entdeckt ihr am besten selbst, denn dieses Bilderbuch ist ein Fest. Morris, der Junge, der den Hund sucht, das neue Kinderbuch von Bart Moyaert, aus dem Niederländischen übersetzt, von Bettina Bach und illustriert von Sebastian van Donning, gehört unbedingt in diese Vorweihnachtsfolge Jahresendgeistern. Es ist gerade im Hansa Verlag erschienen für LeserInnen ab 6 Jahren. Und warum gehört es in diese Winterfolge? Weil es da schneit und schneit und schneit, weil es kalt ist. Nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Und weil es ein Meisterwerk ist des Erzählens, des Verzauberns, des Staunens, immer wieder auch des Aushaltens und sich Einlassens. Es ist ein Meisterwerk der Stimmen und der Stimmungen und des Schnees, der da fällt und fällt und fällt und der uns den Anfang der Geschichte schenkt. Stell dich ans Fenster mit Jacke und Mütze, schau nicht auf deine Füße und schau dich nicht um, frag nicht, wie lange dauert es noch? Tu's nicht. Du verpasst sonst womöglich den Anfang. Ja, oh ja, muss jemand sagen und sich die Hände reiben. Wenn der Himmel grau ist, weißt du es sicher, dann kommt eine ordentliche Ladung Schnee runter, richtig viel auf einmal. Du siehst die ersten Flocken fallen. Ich will etwas sagen, denkst du, vergisst aber es zu sagen. Jemand anderes tut es an deiner Stelle. Es schneit. Oh. Es ist dieses Oh des Staunens, auch des Erschreckens, das sich durch die ganze Geschichte zieht. Das Oh des Auskostens, das Oh des Glücks und des Genusses, wenn es Pfannkuchen, Waffeln und Apfelkuchen gibt und heißen Kakao mit Zimt und Schlagsahne, sobald du durchgefroren vom Schneemannbauen ins Haus zurückkommst. Es ist das Oh der Geborgenheit, aber das nur auf den ersten Blick, denn Morris wohnt bei seiner Oma und deren Hund. Es ist etwas Trauriges passiert, heißt es, mehr erfahren wir nicht. Die Oma verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Patchworkdecken. Aus lauter bunten Vierecken wird schließlich etwas Schönes und so ist es mit dem Erzählen ja auch, jedenfalls wenn der Autor Bart Moyaert heißt. Die Oma hat außerdem einen Hund, besser gesagt eine Hundedame, die büxt dauernd aus. Deshalb heißt sie Houdini nach Harry Houdini, dem US-amerikanischen Entfesselungs- und Zauberkünstler. Ihn hat es übrigens wirklich gegeben. Außerdem gibt es noch Randy Peck. Das ist ein Nachbar, ein Nichtsnutz, findet Morris, der immer nur zuschaut und nie mit anpackt, aber umso lieber Suppe schlürft. Morris kennt die Gegend bis zum Gipfel des Berges, er kennt die Gegend, er kennt die Geschichten des Berges. Er ist die Strecke schon oft gegangen, er verirrt sich nicht. Er benennt, was um ihn herum ist, einen Stein nennt er, wegen der besonderen Form, das Feuer. Das Dornenwäldchen, das er durchqueren muss, nennt er Igel. Wenn etwas einen Namen hat, existiert es mehr als ohne Namen, weiß der allwissende Erzähler, weiß Bart Moyaert. Und das wissen Morris und seine Oma, darum nennt sie ihn Superman. Ein Name wie ein Schutzschild gegen die Traurigkeit und die Wut des Jungen. Manche Namen verleihen einem breite Schultern, erfahren wir bei der Gelegenheit. Ein weiterer Satz dieser Größenordnung geht so, wenn man schweigt, ist man so gut wie weg. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Es sind Sätze wie Schneeflocken. Sie können leise rieseln, sie können Fahrt aufnehmen, sie können zur Lawine werden, sie können die Sicht verdecken, sie können uns bergen und schützen, je nachdem, was geschieht. An jenem kalten Wintertag geschieht sehr viel. Houdini ist mal wieder ausgebüxt, Morris macht sich wie immer auf den Weg, er findet die Hündin, er bringt sie ins Tal, er gerät in einen Schneesturm. Im Schneetreiben entwischt Houdini ihm wieder. Die Welt versinkt im Schnee, alles wird weiß und unwirklich. Da klingt Adalbert Stifter an und Andersen und das Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzern. Kinderleid kommt zum Ausdruck in den Worten von Bart Moyard und auch in den beeindruckenden Winterbildern von Sebastian van Donning. Denn da ist Morris immer allein, aber in roter Mütze stapft er den Berg hoch. Irgendwann ist ja auch immer Houdini dabei. Morris trifft den bedrohlichen, riesigen Widder und den wilden und hungrigen Jungen. Erst viel später wird er erfahren, wie der wirklich heißt. Max. Als der Wind losbrüllt, verstecken die beiden sich unter dem Igel. Da beginnt der Junge zu weinen und Morris erinnert sich an seine eigenen Tränen. Die Nacht wird sehr lang und sehr, sehr kalt. Der Junge wird verschwinden, aber rechtzeitig wiederkommen. Morris und Houdini werden von den Erwachsenen gesucht und gefunden. Und am Ende wird wie im Märchen der Böse bestraft. Es ist Randy Peck. Am Ende gibt es Pfannkuchen und Waffeln und Birnenkuchen und heißen Kakao mit Schlagsahne und Zimt. Am Ende gibt es Oma-Küsse und Umarmungen und eben doch wieder Geborgenheit und Ankommen. Es ist ein Märchen, ein Wintermärchen, das Bart Moyard dahin gezaubert hat mit allen Höhen und Tiefen des Berges und des Gebirges. Es ist eine Geschichte über Trauer, Verlust und Wiederfinden, über die Kraft der Worte, der Wortbilder, der Bilder und über die Kunst, die vieles in der Schwebe lässt. Denn so wie Bart Moyard die Worte setzt und den Klang entfaltet und seine Figuren beschreibt, wird Lesen zur Hingabe. O. Viele Geschichten beginnen mit einem Paukenschlag, mit einem außergewöhnlichen Ereignis, denn vom Glück allein lässt sich nicht erzählen. Das hat jedenfalls die große Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler gesagt. Sie wusste, wovon sie spricht. Und doch hat sie einen hoffentlich unvergessenen Kinderroman geschrieben. Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen. Solltet ihr dieses Buch nicht kennen, lasst es euch bitte nicht entgehen, dann ist das noch ein Buchtipp am Wegesrand. Vom Unglück lässt sich vielleicht mehr erzählen. Auch bei Ronja, der Hauptfigur, ist das Unglück ins Leben eingebrochen. Es herrscht Chaos, seit ihre überkorrekten, mega angepassten Spießereltern sich trennen wollen. Als Anders in mein Leben rollte, heißt der Kinderroman von Ariane Grundis. Illustriert hat Regina Kehn. Erschienen ist das Buch bei Rotfuchs für LeserInnen ab 9 Jahren. Es herrscht also Chaos bei Ronja und als sei das nicht schon genug, kommt auch noch ein neuer Mitschüler in die Klasse. Anders heißt er. Er sitzt im Rollstuhl. Jetzt muss man den auch noch mit Samthandschuhen anfassen, oder was? Besonders feinfühlig sein, besonders korrekt mit ihm umgehen, immer schön hilfsbereit und sich für ihn nun ja ein Bein ausreißen? Dafür hat Ronja wirklich keinen Kopf. Sie hat ihre eigenen Probleme, zum Beispiel den neuen Freund ihrer Mutter und dessen blöde Kinder, die Ronja natürlich alle super finden soll, findet sie aber nicht. Dass die beiden Geschwister oder was ins B mit dem Smartphone alles filmen Weltmeister sind, macht die Sache nicht besser, wird aber noch wichtig werden. Denn da ist ja auch noch das Wintermärchen, das die Klasse auf die Schulbühne bringen soll. Na gut, Wenn alle um Ronja rum einfach machen, was sie wollen, macht sie das eben auch. Auch wenn sie dann kratzbürstig, schlecht gelaunt, genervt und trotzig rüberkommt oder eben einfach sehr menschlich. Das heißt in dem Fall irgendetwas zwischen traurig und wütend. Wunder über Wunder, wie es in diese Zeit gehört. Obwohl so verwunderlich ist das bei Licht betrachtet gar nicht. Wunder über Wunder findet Anders genau das richtig gut. Er will ja eben nicht anders behandelt werden, auch wenn er Anders heißt und im Rollstuhl sitzt. Ronja wiederum braucht dringend einen Freund. Aus all dem entwickelt Ariane Grundis ein furioses Kinderbuch, das unglaublich Fahrt aufnimmt, Fahrerflucht und Polizeieinsatz inklusive. Tatütata statt Glöckchen Klingeling, das ist genau der richtige Ton. Nie wehleidig, immer ehrlich, beherzt und sehr, sehr witzig. Darum Vorhang auf, Bühne frei für Als Anders in mein Leben rollte. Frankie ist 10 Jahre und er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Er sieht die Welt mit ganz besonderen Augen, mit seinen nämlich. Und so heißt das neue Kinderbuch von Zoran Drenka, Frankie und wie er die Welt sieht, illustriert hat Sabine Wilhelm. Der Roman ist bei Hansa erschienen für LeserInnen ab 10 Jahren. Und um euch zu zeigen, wie Frankie tickt, sage ich euch mal als Erstes, dass er seinen Hamster, ihre Hoheit, Pedro Sanchez den Dritten nennt. Und wenn wo was passiert, mischt Frankie sich ein. Als sein bester Freund Lars von der Mutter eine gescheuert bekommt, packt Frankie kurzerhand seine Sachen und zieht bei Lars Familie ein. Er geht nicht eher weg, verkündet er der verblüfften Mutter, bis das aufhört, dass ein Kind, das sein bester Freund geschlagen wird. So einer ist Frankie. Und als seine Eltern sich trennen, als der Vater sich einfach aus Berlin nach Köln absetzt und zu seiner neuen Flamme zieht, reist Frankie ihm hinterher. Denn das geht gar nicht, dass die Mutter vor lauter Kummer alles in sich reinfuttert, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, immer dicker, immer erschöpfter wird und natürlich immer noch unglücklicher, dass niemand weiß, warum das alles so passiert ist und warum es überhaupt passiert. Einer von Frankies Wahlsprüchen, die er in sein Gedankenbuch schreibt, heißt: Solange sich keiner kümmert, geschieht auch nichts auf dieser Welt. Also kümmert Frankie sich. Die Eltern müssen ihre Trennung besser hinbekommen, findet er, und macht sich auf den Weg mit nur ein paar Euro in der Tasche. Er lässt seine Schwester in der Eisdiele zurück, weg ist er. Und weil Frankie Frankie ist, mit einem riesengroßen Herzen auf dem rechten Fleck, erobert er die Herzen anderer und bekommt überall Hilfe. Außerdem kann er sich ja unsichtbar machen. Und sein Freund Lars kommt auch noch mit. Von Köln geht's weiter nach Venedig, denn inzwischen ist der Vater dorthin gereist, Frankie hinterher, um seinen Vater zur Rede zu stellen. Sie fliegen schließlich gemeinsam nach Berlin zurück. Das ist abgefahren und in gewohnter Zoran Drenka-Manier erzählt, immer noch eins drauf. Und es geht auf. Die Erwachsenen räumen ihr Erwachsenen-Chaos auf und benehmen sich. Das wird von Kindern schließlich auch immer verlangt. Das ist witzig und überaus ermutigend. Die Devise: keine Moralkeule, sondern den Spiegel vorhalten. Fest steht, die Welt braucht mehr Frankies. Und weil es ja auch um sowas wie Aussprache und Versöhnung geht, ist Frankie und wie er die Welt sieht, wie gemacht für die Weihnachtsvorlesezeit, fürs Fest der Liebe. Darum unter den Tannenbaum. Man kann sich ja über ganz verschiedene Wege neuen Büchern nähern. Zum Beispiel über die Verlage oder über die Themen und Inhalte oder über die AutorInnen und IllustratorInnen. Das mache ich sehr oft. Es gibt KünstlerInnen, die ich schon lange kenne und von denen ich jedes neue Buch gespannt erwarte und besonders intensiv anschaue und lese. Zoran Drenka ist ein solcher Autor. Er ist ein herausragender Erzähler. Seit Jahrzehnten bereichert er die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur und Literatur. Josefine Sonneson ist eine junge Autorin. Ihr Debüt Stolpertage ist 2023 eingeschlagen. Dafür wurde sie vielfach ausgezeichnet. Ich wollte natürlich wissen, wie es bei ihr weitergeht und wie sie weiter schreibt. Eingeschlagen, so viel vorweg, trifft es übrigens nicht. Denn Josefine Sonneson ist ja eine Meisterin der stillen, präzisen Sprache, des genauen Blicks. Für ihre Figuren und was sie umtreibt, lässt sie sich alle Zeit der Welt, alle Erzählzeit. Sie gibt ihren Figuren Raum, sie beschreibt genau, sie findet spezielle Situationen, sie spielt mit der Sprache. Ihre Spezialität ist nicht Action, ihr Können und ich denke auch ihr Interesse ist Innenleben. Auch in »Wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft« ist das so. Das Buch ist im Carlsen Verlag erschienen für LeserInnen ab 10 Jahren. Elli und Jaro sind allerbeste Freunde. Bei Josefine Sonneson klingt das so. In den meisten Sachen stecken wir mittendrin. Mittwochs stecken wir mitten in der Woche und mitten in der Schule und wir stecken mitten in uns selber drin. Ich in mir, Elli kurz vor 11, Elli mit den schnellen Beinen und den starken Armen, Elli mit dem Drauflos und den Gummistiefeln. Und Jaro in sich, Jaro kurz nach 11, Jaro mit den Adleraugen und der Vorsicht, Jaro mit der Recherche und dem Handy, Jaro mit den guten Ideen. Außerdem stecken wir mitten in unserer Freundschaft, und zwar seit wir denken können, Jaro und ich. Ich und Jaro, Komplizen, Agentinnen und allerbeste Freunde. Sie haben ein Geheimversteck auf dem Dachboden. Sie schwören bei allen Geistern, füreinander da zu sein. Sie teilen ihre Freude, sie teilen ihre Ängste, zum Beispiel die vor Hunden. Jaro fürchtet sie. Und Elli, die hat Angst vor tiefem Wasser. Das muss sich ändern. Schließlich winkt da eine Klassenfahrt ans Meer. Sie wollen ihre Ängste also beherrschen lernen, so dass sie auf Hosentaschengröße geschrumpft sind. Und das heißt ja, bis man sie getrost wegstecken kann, mit sich rumtragen, aber ohne, dass sie einem ständig im Wege rumstehen. Doch dann kommt alles ganz anders und wird über die Ängste hinaus noch komplizierter. Die beiden Mütter von Elli bekommen noch ein Kind. Das treibt Elli natürlich um. Ist sie dann abserviert? Wird sich alles nur noch um das Baby drehen? Und als sei das nicht schon genug, zieht ein neues Mädchen ins Haus und die findet Jaro total toll. Plötzlich kümmert er sich nur noch um sie. Er zeigt ihr das Geheimversteck. Elli ist plötzlich tatsächlich außen vor. Drei sind einer oder eine zu viel, sagt ein Sprichwort. Und wer das einmal kennengelernt hat, weiß, das fühlt sich wirklich schrecklich an. Die Gefühle, die Verunsicherung, die Verlustangst, überhaupt die Angst, lotet Josefine Sonneson auch in ihrem zweiten Kinderroman präzise aus. Sie lässt sie zu, sie hält sie aus, sie mutet sie zu, ihren Figuren und den LeserInnen. Denn was sie beschreibt, geht unter die Haut. Manchmal ist es schwer auszuhalten. Denk doch nicht so, fühl doch nicht so, möchte man Elli immer wieder zurufen, aber sie denkt und fühlt so, genau so. Und indem wir alle davon lesen können, indem wir zuhören und mitfühlen, verändert sich etwas für die Figuren und für uns, die LeserInnen. Und so ist, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft, ein literarisches Kleinod. Es nimmt sich der Schattenseiten an und des Lichts. Es beschreibt das Erstarren, das Frieren, die Kälte und die Wärme. Gefühlter Winter ist bei Elli, Winter ist bei uns. Diese Geschichte verbreitet Zuversicht, ohne zu beschönigen. Sie ist wie ein Mantel, den man sich um die Schultern legen kann, wann und wofür auch immer man das braucht. Elektrizität und Himmelsfische ist eines der Bücher, das ich längst hatte vorstellen wollen, und doch habe ich es immer wieder vor mir hergeschoben, weil es ein so außerordentlicher Roman ist, weil ich nicht wusste, wie ich ihn zu fassen bekommen, wie ich ihn halbwegs angemessen besprechen kann. Ob es mir jetzt gelingt, weiß ich nicht, aber ich versuch's einfach mal und fange mit den Hard Facts an. Die Autorinnen sind Andrei Bulbenko und Marta Kajdanowskaja, aus dem Russischen übersetzt haben Olga Radetskaja und Henriette Reisner. Der Roman ist bereits im Juli 2024 in der Reihe Hansa im DTV erschienen, für LeserInnen ab 14 Jahren. Der erste Blick aufs Cover zeigt, dieser Roman wird einschlagen. Eine Bombe fällt vom Himmel senkrecht. Das Motiv, das Bild der Bombe geht nahtlos über in einen Luftballon. So entsteht ein Bombenluftballon aus einem Guss. Oder ist das, was ich als Bombe sehe, die Schwanzflosse eines Fisches? Der Himmel ist bei genauem Hinschauen ein zerknittertes Blatt Papier. Assoziationen, Irritationen und sehr viele Fragen sind der Türöffner. Auf dem Buch steht der Titel »Elektrizität und Himmelsfische«. Wie inzwischen viele Bücher hat er einen erklärenden Untertitel, eine Fluchtgeschichte über Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, dass man schon auf dem Cover die Leserichtung vorgibt. Das russische Original scheint darauf verzichtet zu haben, zu Recht. Denn die Erklärung konterkariert die fundamentale Verunsicherung, die Cover und Haupttitel auslösen und die so zwingend zur Geschichte dazugehören. Wo sonst in einem Buch gerne mal eine Widmung steht, finden wir die Bauanleitung zu einem Kinderetagenbett. Es ist ein ziemliches Radebrechen. Außerdem ein Bett aufbauen in diesen Zeiten. Erlaubt sich da jemand einen Witz? Nächste Irritation, nächste Frage. Was um Himmels Willen erwartet uns? Was für Zeiten das sind, wissen wir nicht. Das wird sich erst nach und nach herausstellen. So ist das bei guten Geschichten. Doch der Untertitel hat verraten, es ist eine Fluchtgeschichte und wir ahnen auch bald, wir sind in der Ukraine. Zwei AutorInnen-Namen stehen auf dem Cover, Andrei Bulbenko und Marta Kajdanowskaja. Denn es gibt, auch das stellt sich auf den ersten Seiten des Buches heraus, eine Rahmenhandlung. Marzia, die Hauptfigur des Romans, ist 14 Jahre. Marzia und Marta, das klingt ähnlich oder zumindest nicht ganz unähnlich. Noch mehr Fragen. Ist die Figur im Buch gar keine Figur? Handelt es sich bei dem, was wir gleich lesen werden, um eine wahre Geschichte, um reale Erfahrungen? Das wiederum deutet sich erst ganz am Schluss an, nämlich bei den Angaben zu den AutorInnen. Dort steht, dass die beiden eine künstlerische Allianz bilden. Die Namen sind Pseudonyme. Beide verbindet eine Fluchterfahrung. Marta, Schülerin, war 15 Jahre, als sie zu schreiben begonnen hat. Elektrizität und Himmelsfische ist in Zusammenarbeit mit Andrei Bulbenko ihr Debüt. Was passiert? Marzias Leben ändert sich schlagartig und radikal. Raketen beschießen die Stadt, in der sie lebt. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine muss ihre Familie die Stadt sofort verlassen. Sie packen nur das Notwendigste ein und steigen ins Auto des Großvaters. Sie, das sind Opa, Oma, Vater und Mutter, Marzia und ihre kleine Schwester Toni. Sie stehen im Stau. Die ganze Stadt scheint zu fliehen. Sie wollen Richtung Grenze. Sie landen schließlich in einem Motel. Ruhebank heißt es. Ruhe sanft nennt die Familie es. Marzia notiert alles mit, was die Familie erleidet. Gewalt, Not, Angst, Willkür und Demütigungen. Dort im Hotel übergibt sie ihre Tagebuchaufzeichnungen einem Schriftsteller Andrei Bulbenko, und zwar in 2 Umschlägen. Insgesamt sind es 14 Zettel. So steht es in der Vorbemerkung des Zweitautors am Anfang des Buches. Marzia und ihre Familie warten darauf, dass der Raketenbeschuss nachlässt. Er lässt nicht nach. Sie fahren trotzdem zurück. Sie bittet den Schriftsteller, ihre Aufzeichnungen erst dann zu lesen, wenn sie sich innerhalb einer Woche nicht bei ihm meldet. Den ersten Umschlag nach einer Woche, den zweiten nach einem Monat. Marzia meldet sich nicht, Andrei Bulbenko liest, und wir lesen mit, atemlos, entsetzt, entgeistert. Dabei ist zum Lachen und zum Weinen, was wir zu lesen bekommen. Die Enge im Auto, das Festhängen im Stau, fliehen geht doch anders, der Streit, das aus dem Alltag gerissen sein, das aufeinander geworfen sein, das auf sich geworfen sein, diese umfassende Auslieferung, das alles ergibt ein atemberaubendes Kammerspiel, mitnotiert von der überaus sprach- und schreibbegabten Marzia. Einmal sieht die Familie vom Auto aus am Straßenrand Welpen. Toni will die kleinen Hunde mitnehmen, denn wo sonst sollen sie hin? Daraus entwickelt sich ein verbaler Schlagabtausch. Manche Sätze reißen einfach ab. Nein, ihr könnt doch nicht. Das tut doch weh. Und Marzia macht sich Gedanken über die Zeit. Das klingt so. Wie kann das sein? Vom Morgen bis zu den kleinen Welpen hat es 100 Jahre gedauert. Und von den Welpen bis zum Abend nur eine Sekunde? Zeit ist was Seltsames. Hashtag seltsame Zeit. Mal ist sie ein Zebra, mal hört sie überhaupt auf zu existieren, mal rast sie wie ein TGV. Oder sie bleibt für immer im Februar hängen. Der wievielte Februar ist heute? Der 33. Manchmal schneidet sogar jemand Stücke aus ihr heraus, zack, und ein paar Stunden sind weg. Das wäre schön, wenn man das hier einfach alles rausschneiden könnte. Zack. Und schon ist Frieden und alle leben noch und alles ist gut. Wobei, lieber nicht. Wer weiß, was da in diesem Herausgeschnittenen alles drin ist, das weiß man nie. So kann man wenigstens alles beobachten und vielleicht irgendwas verändern, oder? Hashtags sind wie Pflöcke, wie Kurzüberschriften, wie Inseln des momentanen und knappen Verstehens oder Verstehenwollens, die Marzia einrammt in dieses Meer aus Irrsinn. Sie ist wütend. Sie sagt bzw. schreibt, verpisst euch doch alle, ihr könnt mich alle mal. Lasst mich bloß in Ruhe. Alles, was wir erfahren, ist doppelbödig mindestens bzw. ohne Boden. Den gibt es nicht mehr. Was auch immer wir durch Marzias Augen zu sehen bekommen, sind Verweise auf die Gewalttaten der russischen Armee. Der fahrende Zoo zum Beispiel, der Junge mit der verletzten Schlange, eine verwaiste Tankstelle. Gehören die Welpen etwa auch zu diesen Verweisen? Sind es gar keine kleinen Hunde, von denen die Rede ist? Sind das Gedanken, verbieten sich und klingen doch an, so lässt sich vom Krieg aus der Perspektive einer Jugendlichen für Jugendliche erzählen. Der Roman ist eine Chronik des Schreckens. Es geht um den Verlust von Zuhause und um die Strapazen einer Flucht. Das ist anarchisch, absurd, fulminant sprachspielerisch und wortgewaltig und oft urkomisch erzählt. Das Lachen bleibt im Halse stecken. Es erschreckt, es entsetzt umso mehr, weil das Erzählen selbst sich an keine Regeln hält. Warum und wozu auch, wo doch Regeln, wo doch alles, was einmal gegolten hat, offensichtlich nichts mehr zählt. Wir fallen. Wir fallen von einem ins andere, so wie die Figuren. Ob die Geschichte in der Ukraine spielt oder in einem anderen Kriegsgebiet, tritt in den Hintergrund. Dies ist ein grundsätzlicher Aufschrei, ein Wutschrei, ein Protest gegen jeden Krieg. Es ist ein Mahnmal derer und für die, die jeder Krieg am härtesten trifft, Kinder und Jugendliche. Die ewige Rückkehr zum Motel, das falsche Abbiegen auf den Fluchtwegen, der sture Großvater, die Gluckenoma und Gluckenmutter, die Wiederholungen als Ausdruck existenzieller Unentrinnbarkeit, die eingestreute Bauanleitung jenes Kinderetagenbetts, all das hat kafkaeske Züge, es ist große Literatur. Dazu gehört auch, dass das Kinderbett ausgerechnet Phoenix Nest PH24 heißt. Ein Nest, wo die Menschen doch gerade alles verlieren, wo sie nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf haben und Phoenix, der aus der Asche aufsteigt. Das Groteske und das Bittere, das Leid und das Davonkommen liegen nah beieinander. Elektrizität und Himmelsfische ist eine weitere, so noch nicht gelesene Fluchtgeschichte. Auch die Weihnachtsgeschichte gehört zu den Fluchtgeschichten dazu. Elektrizität und Himmelsfische ist ein ungeheurer Roman, spätestens jetzt zum Jahresendgeistern zu lesen. Und ob der Bombenballon für endgültige Zerstörung steht, weil ja auch ein Luftballon irgendwann platzt, in die Luft fliegt, zerfetzt wird, oder ob der Luftballon als Spielzeug aus heilen Kindertagen betrachtet werden kann, betrachtet werden darf, bleibt, wie so vieles andere, offen. Wie sonst soll sich vom Krieg erzählen lassen? Aber am Ende des Romans ist da immerhin ein Regenbogen. Ich lehne mich mal ganz kurz zurück und mach's mir gemütlich, denn jetzt hat Jakob Springfeld das Wort. Hier folgt sein Buchtipp für Kältefrei 2024. Lieber Jakob, bitte sehr.
Hi, ich bin Jakob Springfeld, ich bin 22 Jahre alt und ich bin vor allem in Sachsen aktiv, zivilgesellschaftlich, für Demokratie, gegen die extreme Rechte. Nebenbei bin ich Autor und Podcaster und vor wenigen Wochen oder mittlerweile vielleicht schon Monaten saß ich mit Christine vom Freigeistern-Podcast zusammen, um über genau diese Themen zu sprechen. Und jetzt hat sie mich gefragt, ob ich vielleicht einen kleinen Buchtipp zur Weihnachtszeit zuschicken kann. Mein Thema bezieht sich nicht so ganz auf Weihnachten und all diese Bräuche und Traditionen, aber es passt vielleicht trotzdem in die Zeit, da die Weihnachtstage ja oft auch Tage sind, an denen man so ein Stück weit zur Ruhe kommt, sich so ein bisschen besinnt und auch über das reflektiert, was vielleicht in der vergangenen Zeit so passiert ist. Und ich habe mich zurückerinnert, dass ich in der letzten Weihnachtszeit, also vor ungefähr einem Jahr, das Buch Das Ende der Unsichtbarkeit, warum wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen müssen, von Hami Nguyen gelesen habe. Und mir hat das auf jeden Fall ziemlich die Augen geöffnet, denn ich glaube, nach wie vor ist anti-asiatischer Rassismus ja ein Thema, das ziemlich häufig verdrängt wird. Dabei ist es gerade auch in Ostdeutschland, aber nicht nur da, schon lange sehr präsent. Denn ich glaube, wir sollten uns bewusst machen, dass es gerade mit dem Rassismus und mit dem Rechtsextremismus nicht erst seit der Wiedervereinigung losging, wenn wir zum Beispiel auf mosambikanische oder vietnamesische Gastarbeiter blicken, die zu DDR-Zeiten schon anti-asiatischen Rassismus beispielsweise erlebt haben. Ich habe aus dem Buch auf jeden Fall viel mitgenommen, viel gelernt und ich finde, es ist sehr leicht geschrieben, sehr gut verständlich. Und es, glaube ich, gerade eben für Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, also Leute wie ich, sehr wichtig, um auch selbst zu reflektieren, wie man bisher vielleicht selbst teilweise in rassistischen Denkstrukturen gesteckt haben kann. Das vielleicht als mein kleiner Tipp, Hami Nguyen, Das Ende der Unsichtbarkeit, warum wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen müssen.
Und ich mache weiter mit einem Sachbuch, das ebenfalls außerordentlich ist und darum unbedingt in diese 96. Freigeistern-Folge Jahresendgeistern gehört. Es ist die Lebensgeschichte der expressionistischen Malerin Bertha Hansson. Diese Lebensgeschichte hat die schwedische Autorin und Illustratorin Sara Lundberg nacherzählt und nachgemalt. Das Buch heißt »Der Vogel in mir fliegt, wohin er will«. Es ist gerade im Moritz Verlag erschienen, für Kinder ab 10 Jahren und auch hier, finde ich, für alle. Man könnte sagen, es ist ein Vorbild in Bildern, was uns da geschenkt wird. Die schwedische Malerin Berta Hansson hat von 1910 bis 1994 gelebt. Sie war zu Lebzeiten berühmt, dann ist sie in Vergessenheit geraten. Das neue Kinderbuch von Sara Lundberg lässt nun zu, dass wir sie alle wiederentdecken. Ich musste beim Lesen und Anschauen an Lerchen denken. Das sind diese kleinen Vögel, die umso vehementer tirillieren. Die Schönheit ihres Gesangs haben große Dichter wie Shakespeare besungen. Lerchen wird außerdem nachgesagt, dass sie auch den stärksten Böen trotzen. Dann stemmen sie sich gegen den Wind und jubilieren und fliegen einfach immer weiter. Vielleicht war dieses Trotzende und Strotzende der kleinen Lerchen der schwedischen Malerin Berta Hansson in die Wiege gelegt. Ihre Flügel ausbreiten und abheben wollte die Bauerntochter, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Jämtland in Nordschweden aufwuchs, ganz gewiss. Ich kann mich ganz klein machen, dann sehe ich aus wie ein schlafender Vogel, ist nun im Kinderbuch von Sara Lundberg nachzulesen. Die hat dafür Leben und Werk von Berta Hansson gründlich recherchiert. Sie hat Briefe, Fotos, das Privatarchiv studiert und nun in knappen, poetischen Worten und in eigenen Bildern nacherzählt und auf dieses Leben geantwortet. Der Vater schuftet. Die Töchter müssen mit anpacken. Die Mutter ist an Tuberkulose erkrankt. Sie wird daran sterben. Die Rollen sind klar verteilt, so wie die Zukunft. Damals hieß das, die Töchter sollen arbeiten, den Hof übernehmen, eine eigene Familie gründen. Doch Berta will das nicht. Sie macht sich klein, damit sie tun kann, was ihr wichtig ist. Sie malt, sie formt aus Lehm kleine Tonvögel und schenkt sie der kranken Mutter. Die doppelseitige Illustration dieser Szene von Sara Lundberg leuchtet in warmen Farben. Sie strahlt Geborgenheit aus. Die Mutter liegt im Bett, Berta liegt zu ihren Füßen auf dem Boden und zeichnet. Bilder sind an die Wand gepinnt, das Krankenzimmer wird zur Galerie. So entsteht eine erste Ausstellung von Bertas Kinderkunst, denn die Mutter glaubt an die Kraft und das Können ihrer Tochter. Es ist ein schönes, ein harmonisches Bild. Es lässt sich als grundsätzliche Ermutigung und sowas wie einen Auftrag betrachten. Es gilt für unterschiedliche Zeiten und Kontexte. Es kann auch jenseits der konkreten Lebensgeschichte von Berta Hansson immer und überall bestärken. Die kleine Berta macht sich klein, wenn der Vater sie mal wieder ruft. Sie soll mithelfen. Überhaupt soll sie so viel. Sie soll die Kühe auf der Weide hüten. Berta zeichnet sie lieber. In der Schule soll sie Möhren malen. Stattdessen verwandelt sie die im Wortsinn in Rüben. So lässt Sara Lundberg uns das sehen. Das Kind verpasst den Rübengesichter. Das des Lehrers ist eines davon. Auch er ist übrigens ein Bestimmer. Auf dem Bild im Buch schaut er streng auf seine Klasse herab. Ein Koloss in schwarzem Anzug, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Die Kinder schauen zu ihm auf oder schauen Berta an, verhalten und vielleicht vorsichtig angesichts der unübersehbaren Größenverhältnisse. Das Bild macht zugleich Machtverhältnisse sichtbar, das zeichnet auch die Kunst von Berta Hansson aus. Realistisch in der Darstellung, solidarisch in der Weltsicht, präzise in der Mimik der Figuren und in ihrem Verhältnis zueinander, expressionistisch im Gestus, wird Wirklichkeit hier kunstvoll hinterfragt und verwandelt. Eine Paula Modersohn-Becker hätte Patin stehen können, im unbedingten Kampf um die eigene Freiheit genauso wie im künstlerischen Ausdruck. Die Wahl der Themen, die oft frontal präsentierten Figuren, die überraschende Farbigkeit, der kraftvolle Strich, konzentriert, reduziert, weitgehend ohne Dekor und Hintergründe ins Bild gestellt waren, zu der Zeit ungewohnt und unbequem. Bis heute schauen uns die Bilder beider Künstlerinnen, die von Paula Modersohn-Becker und die von Bertha Hansson, an. Auch Bertha Hansson hat sich für die sogenannten kleinen Leute interessiert. Kleine Leute, Kinder und für die Weite der schwedischen Landschaft. Von der Idylle eines Carl Larsson weit entfernt sind ihre Bilder nicht hell, heil, heiter, sondern ambivalent, atmosphärisch, immer wieder gewaltig. Und sie waren lange unsichtbar. Der Rest dieser Lebensgeschichte klingt wie ein Märchen. Den Wind unter den Flügeln hat Bertha Hansson sich nicht nehmen lassen. Dem Vater hat sie eine höhere Schulbildung und ein Studium abgetrotzt. Sie wurde Lehrerin an einer kleinen Volksschule in Fredrika. Sie ist weitergeflogen, sie hat weiter gemalt. Die zeitgenössische Kunst hat sie in Büchern und Katalogen studiert. Sie hat sich an berühmten Malern wie Van Gogh, Gauguin, Monet geschult und hat dabei ihre eigene Bildsprache entwickelt. In Fredrika malt Bertha Hansson Porträts ihrer Schulkinder. Klar umrandet sind sie als Einzelfiguren in den Raum gestellt, auch sie schauen uns an. Sie werden entdeckt. Denn ausgerechnet in diesen kleinen Ort irgendwo in Schweden reist eine Schriftstellerin und Künstlerin, nämlich Elsa Björkman Goldschmidt. Sie schaut sich in der Schule um, sie sieht die Bilder der Kinder an den Wänden und fragt Bertha Hansson, was das für Bilder sind und wo die überhaupt herkommen. Und Bertha Hansson sagt, die habe ich gemalt. Und zu Hause liegen noch stapelweise mehr Bilder unter meinem Bett und sowieso überall in der Wohnung. Und da schreitet Elsa Björkman Goldschmidt zur Tat. Sie vermittelt Bertha Hansson und die legt wiederum einen Höhenflug hin. Ihre Bilder werden unter anderem in Stockholm ausgestellt. Und doch wird die Künstlerin wieder in Vergessenheit geraten. Der Vogel in mir fliegt, wohin er will, macht sie nun erneut zugänglich. Was für ein Glück, was für ein Geschenk. Das Kinderbuch ist Lebensgeschichte, Kunstgeschichte, Familien- und Freundschaftsgeschichte. Es ist Zeitdokument, es ist die Geschichte einer Emanzipation und es ist die Geschichte einer Inspiration unter Künstlerinnen. Es ist eine Aneignung, die aufgeht. Denn indem Sarah Lundberg die Kunst und die Kraft von Bertha Hansson zum Ausgangspunkt ihres eigenen Schaffens für dieses Buch macht, indem sie Motive variiert, den Stil von Bertha Hansson nachempfindet und eigene Perspektiven hinzufügt, bildet sie die Geschichte der berühmten expressionistischen Malerin ab und gibt sie weiter, wie im Flug einer Lerche. Denn ein Vogel fliegt, wohin er will. Das war's für heute, das war's fürs fast vergangene Jahr 2024. Das war die 96. Folge von Freigeistern. Das war Jahresendgeistern oder eben Jahresendgeistern und hoffentlich Jahresendgeistern begeistern. Das war das neue Lesen und Lesen lassen. Voll mit Buchtipps, die euch inspirieren mögen, voller Geschenkideen, denn Bücher sind Geschenke. Ich hoffe, dass für jede und jeden von euch etwas dabei war, etwas dabei ist. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir, das Freigeistern-Team, wir machen jetzt erstmal Pause. Weihnachtspause, Winterpause. Und so hören wir uns im neuen Jahr wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 16. Januar 2025. Dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Mein Gast wird der Entwicklungspsychologe Professor Dr. Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität München sein. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich sehr auf euch. Bis dahin wünsche ich euch fabelhafte Fest- und Feiertage. Ich wünsche euch Weihnachtsbäume in vollem Ornat. Ich wünsche euch Lametta, Lieder, Liebe, Licht, Kerzenlicht. Ich wünsche euch Erholung, Runterkommen, Ausschlafen, Anlehnen. Ich wünsche euch viel Miteinander und Vergnügungen aller Art. Essen und Trinken, Reden und Zuhören, Schmausen und Schmökern. Ich wünsche euch glücklich sein. Ich wünsche euch eine helle Zeit. Ich wünsche euch eine Zeit, die heilt. Und ich wünsche euch, dass ihr gut ins neue Jahr kommt, das friedvoller sein möge und dass es besser meine mit uns und mit der Welt. Und jetzt hoch die Tannen. Tschüss.